Ihr Lieben, wenn wir Menschen fragen, verschiedene Menschen, was ist eigentlich Gebet? Dann werden wir wahrscheinlich so viel Antworten kriegen wie Menschen. Der eine wird sagen, mein Gebet ist Dank, wenn ich draußen in der Natur bin und ich finde es so schön und ich danke dem Herrgott. Anderer wird sagen, ich habe Lobpreis als meine Form des Gebetes entdeckt. Ein Dritter wird sagen, es gibt kein wirkliches Gebet ohne Fürbitte, dass man auch füreinander betet und für die Anliegen der Welt. Vierter wird sagen, wenn ich im Schweigen bin, einfach so vor Gott, das ist Gebet. Ein Verzweifelter wird sagen, ich kann nicht beten. Und vielleicht klagt er dann trotzdem Gott an oder ringt mit ihm. Wie das ist. Also es gibt ganz viele Formen von Beten. Jemand, der vielleicht ein bisschen oberflächlicher ist, wird sagen, naja, beten, das habe ich in meiner Kindheit gelernt, da muss man Wörter sagen, in denen Gott vorkommt. Oder in der Kirche sitzen und irgendwie ist es da langweilig und die Leute beten. Sowas. Wahrscheinlich habt ihr aber auch alle schon, auch die ihr hier seid, die Erfahrung gemacht, dass Gebet irgendwas zu tun hat mit der Gottesbeziehung. Und jeder von uns weiß inzwischen auch, dass es ein oberflächliches Gebet gibt und ein tiefergehendes Gebet gibt. Tiefergehend ist auf jeden Fall Gebet, wo der ganze Mensch irgendwie beteiligt ist. Und ich wollte euch heute an diesem letzten Abend von Belief in Pray in diesem Raum das Gebet einer Person vorstellen, von der man, glaube ich, sagen kann, in der ist die Einheit von Beten und Glauben und Gottesbeziehung zutiefst gegeben. Es gibt quasi keinen Unterschied zwischen ihrem Glauben, ihrem Gottvertrauen, ihrem Gebet und ihrer grundsätzlichen Beziehung zu Gott oder zu ihrem Sohn, die Mutter des Herrn. Wenn ihr euch vorstellt, jemand ist frisch verliebt und da tritt eine neue Beziehung in sein Leben ein und die nimmt auf einmal in seinem Herzen und in seinem Leben so einen Raum ein, dass sie ganz viel von seinem Emotionalen, von seinem Denken mitprägt. Der ist in der Arbeit und denkt dauernd an sie. Oder sie macht irgendwas, macht Sport, aber irgendwie ist er dauernd dabei. Sie sieht die Welt durch die rosarote Brille und irgendwie neu. Er ist gerade im Zustand des Verliebtseins und das prägt alle anderen Verhältnisse und Beziehungen. Oder denkt euch eine junge Mutter. Die junge Mutter denkt nicht nur zwischendrin an ihr Kind, sondern in gewisser Weise ist sie immer Mutter. Egal, was sie gerade tut. Das Kind ist, auch wenn es da ist oder nicht da ist, irgendwie immer dabei. Das macht ihre ganze Existenz aus. Und ich glaube, Christsein, Jünger werden, besteht darin, in eine immer intensivere Beziehung zu Christus zu finden, zu Jesus zu finden, sodass gewissermaßen in geheimnisvoller Weise unser ganzes Leben Gebet wird. Nicht, dass wir dauernd Wörter sagen, sondern dass unser ganzes Leben geprägt ist von der Beziehung zu Christus. Und unser Blick auf die Welt, unser Blick auf die anderen Menschen, unser Blick auf uns selber, dadurch ein anderer wird. Und das wollte ich euch mit euch durchgehen an dem Gebet, das wir gerade auch gesungen haben. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Das ist das Gebet der Mutter Gottes. Sie singt es oder spricht es in dem Augenblick, wo sie Elisabeth begegnet. Die schwangeren Frauen begegnen einander. Elisabeth sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich den Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib. Sie hat den Johannes im Bauch, den Täufer, und dann singt die Mutter Gottes oder spricht dieses Lied, diesen Lobpreis, der natürlich auch komponiert ist vom Lukas, von dem Evangelisten Lukas. Lukas nimmt ein Lobpreislied der Hanna im Alten Testament. Die Hanna, die im ersten Buch Samuel im Tempel ist und betet und kämpft darum, dass sie auch mal schwanger wird und ein Kind bekommt. Und sie bekommt eins, sie wird den Propheten Samuel bekommen und singt ein Lied, das ganz ähnlich ist, wie das Magnificat. Ja? Also das ist auch das Muster Erfüllung, Verheißung und Erfüllung. Maria singt dieses Lied. Das würde ich mit euch gern durchgehen. Vorher ein paar Hinweise auf, wo finden wir Maria noch in der Schrift mit ihrem Gebet. Und ich glaube, die zentralste Stelle von allen ist die am Anfang im Lukas-Evangelium, auch im ersten Kapitel, wo ihr der Engel begegnet. Das haben wir erst gestern im Evangelium gehört, wenn jemand gestern im Gottesdienst war, zufällig. Da haben wir nämlich Kleinweihnachten gefeiert, 9 Monate vor dem 25. Dezember. Maria Empfängnis, Mutter Gottes, empfängt den Herrn. Und da gibt es die Begegnung mit dem Engel, der sie einlädt, gewissermaßen sich zu öffnen. Ihr sagt, an dir wird Großes geschehen, du wirst einen Sohn empfangen. Und nach einem gewissen Dialog, wo sie erst einmal überlegt, was der Gruß zu bedeuten hat und so, und dann, ich bin ja nicht mit einem Mann zusammen und so, und der Engel sagt ihr das alles und erklärt sie das alles. Und am Schluss sagt sie, jawohl, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ehrlich gesagt, mancher Kirchenvater sagt, im Grunde müssten wir vor der Szene in die Knie gehen. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass Gott in der Welt erscheint, und da ist es soweit, weil Maria Ja sagt. Das ist das wichtigste Ja, das in der Kirchengeschichte je gesprochen worden ist, dieses Jahr. Dann 2 wichtige Szenen, wo wir 2-mal hören, Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Alles, was geschehen war, ihr habt bestimmt schon die Erfahrung gemacht, ihr begegnet einem Menschen oder ihr erlebt eine Situation und es klingt ganz lang nach, das in eurem Inneren, in eurer Seele, in eurem Herzen beschäftigt euch dieser Mensch, diese Situation. Nicht immer nur gut. Es gibt Verletzungen, die euch lange beschäftigen. Es gibt Verhärtungen, die die Seele, das Herz zumachen. Maria erlebt etwas mit ihrem Sohn, versteht auch nicht immer alles, natürlich. Und es heißt, sie bewahrt es in ihrem Herzen. Sie geht buchstäblich, nicht nur wörtlich, sondern auch, nicht nur buchstäblich, sondern auch im übertragenen Sinn mit dem schwanger, was ihr passiert ist. Vielleicht habt ihr schon mal erlebt, dass jemand von euch irgendein kreatives Produkt hervorgebracht hat, ein Lied geschrieben hat, eine Geschichte geschrieben hat, ein Bild gemalt hat. Manchmal wird der eine oder andere gemerkt haben, das, was er da in sich hat, mit dem ist er irgendwie auch schwanger gegangen. Das hat er lange in sich gehabt, bis es irgendwie reif geworden ist. Ja? Ich glaube, wirklich überzeugend von Gott sprechen kann man eigentlich nur auch, wenn man lange mit ihm unterwegs ist und ihn im Herzen hat und das Wort dann kommen lässt, gewissermaßen, was man in sich hat. Maria ist die, die gewissermaßen kontemplativ ist, hörend ist, die Dinge aufnimmt, in ihrem Herzen bewahrt und insofern eine wichtige Gestalt des Gebetes ist. Hier kommt eine ganz schwierige Stelle, auch wieder im Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist das, was am meisten marianisch ist. Die Mutter Gottes bringt mit ihrem Mann Josef Jesus in den Tempel. Das war aus 2 Gründen. Einmal, nach 40 Tagen nach einer Geburt hat eine Frau das Reinigungsopfer darbringen müssen. Sie galt als unrein und hat sich gewissermaßen im Tempel reinigen lassen. Und, ihr habt es vielleicht auch schon mal gehört, der Erstgeborene musste ausgelöst werden. Der Erstgeborene von Mensch und Vieh im alten Judentum gehört Gott. Und die armen Leute haben das Kind, den Erstgeborenen in den Tempel gebracht und haben bei dort heißt es zwei Turteltauben geopfert, weil sie auch nicht mehr hatten, um das Kind gewissermaßen auch wieder auch auszulösen. Das war das Opfer für den Erstgeborenen. Das ist der Grund, warum sie in den Tempel kommen. Und sie begegnen dort zwei alten Leuten, die Hanna, eine offensichtlich prophetisch begabte Frau, und der alte Simeon, der irgendwie im Geist gehört hat, dass er nicht sterben wird, bevor er den Erlöser sieht. Und die Kirche betet jeden Abend in der Komplett sein Gebet, was er da sagt: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Betet die Kirche jeden Abend, so wie sie auch in der Vesper jeden Abend das Magnificat betet oder singt. Aber dieser Simeon, der über dieses Kind den Lobpreis singt, sagt nun zu Maria: Dieser ist bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selber aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Also sie ist auch die, die gewissermaßen ihre Berufung, ihren Dienst mit dem Herrn zusammen erleidet. Ja, wir wissen, nachher wird sie unter dem Kreuz stehen, womöglich als die Einzige mit dem Johannes zusammen, den sie dann als ihren Sohn von Jesus zugewiesen bekommt. Alle anderen großartigen Jünger sind unter dem Kreuz weggelaufen. Sie steht unter dem Kreuz, und wir glauben, jetzt spreche ich aus katholischer Perspektive, dass Maria ohne Sünde war. Das heißt, wenn das stimmt, dann war sie die liebesfähigste Person, die je gelebt hat als Geschöpf. Weil Sünde, von der Sünde betroffen sein, bedeutet Beeinträchtigung meines Vertrauens, bedeutet Beeinträchtigung meiner Liebesfähigkeit. Wenn ihr euch vorstellt, sie steht unter dem Kreuz, erlebt, wie ihr Sohn furchtbar gefoltert, gequält und umgebracht wird, und das ist der, dem sie ganz gehört, mit ihrer ganzen Liebesfähigkeit, dann wisst ihr, was die Prophezeiung des Simeon bedeutet. Dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Ich frage mich wirklich immer wieder, das ist so eine Frage in meiner Betrachtung, wo war eigentlich Maria am Karsamstag? Also wie hat sie den Karsamstag durchlebt? Weil man kann die Frage stellen, wo war Jesus am Karsamstag? Die Kirche betet, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Aber irgendwie diese innere tiefe Verbindung, die muss sie in gewisser Hinsicht auch fast umgebracht haben. Glaube ich. Ja, dir wird ein Schwert durch die Seele gehen. Sie ist bei der Hochzeit von Kana dabei und sagt den Dienern, was er euch sagt, das tut, obwohl sie kurz davor so ein bisschen eine Art Abfuhr bekommt. Sie sagt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr, und er sagt, was habe ich jetzt eigentlich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, das klingt relativ schroff. Und sie geht weg und sagt denen, er ist der Herr, was er euch sagt, das tut. Vermittelnde Gestalt. Die Szene habe ich gerade angesprochen. Bei dem Kreuz Jesus standen seine Mutter und die anderen beiden Mariens und der Jünger, den Jesus liebte, aber die anderen Apostel waren alle weg. Jetzt möchte ich mit euch gerne das Magnificat durchgehen. Das haben wir gerade miteinander schon in die Stille hineingesprochen bekommen. Und wir haben es auch gesungen. Ganz kurz, warum heißt es Magnificat? Da stecken die zwei lateinischen Wörter Magnus und Facere drin. Magnus heißt einfach groß und Facere heißt machen. Groß machen, groß sein lassen. Die Seele lässt dich, Gott, groß sein. Ja? Deswegen heißt dieses Lied das Magnificat. Ich habe jetzt eine Übersetzung, da werde ich nachher auch noch was dazu sagen, dass man das auch anders übersetzen kann, vor allem diesen ganzen Bereich mit der Zeitform. Aber zunächst einmal möchte ich auch mit euch das ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Also die Szenerie wisst ihr. Maria begegnet der Elisabeth und sagt, Meine Seele preist die Größe des Herrn. Wenn ich vorhin gesagt habe, der Mensch, der tiefer wird in seinem Gebet, kommt dahin, dass er als ganzer Mensch betet, als ganzer Mensch seine Gottesbeziehung zum Ausdruck bringt, habe ich mir gedacht, hier sagt Maria nicht, ich lobe Gott, also nicht ihr Ich, sondern meine Seele. Da steht das Wort Psyche in Griechisch. Und Psyche haben wir als Seele übersetzt, das ist nicht verkehrt, aber das heißt auch mein ganzes Leben. Das heißt auch mein Herz, sowas. Ne? Dieses Wort Psyche ist vieldeutig, nicht beliebig, aber es drückt irgendwie etwas vom Innersten der Person aus, das, was mich zu dem macht, wer ich bin. Ich als ganzer Mensch preis den Herrn. Mein Leben ist Lobpreis des Herrn. Also es ist nicht so, habe ich hier hingeschrieben, ich denke was und das sage ich jetzt und hoffentlich stimmt es auch, sondern ich bin lebendiger Lobpreis, sagt die Mutter Gottes. Und dann heißt es, das ist wahrscheinlich auch eine konstruierte Stilform und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. In der jüdischen Dichtung, das merken wir auch an den Psalmen, kommt immer ein Vers und dann kommt nochmal eine Wiederholung, die im Grunde dasselbe nochmal sagt. Aber hier steht auch noch interessanterweise das Wort Pneuma, mein Geist. Mit Pneuma wird auch in der Schrift der Heilige Geist bezeichnet. Ja? Und die Frage ist jetzt für mich schon immer, hier jubelt ihr Geist, das ist auch ganz eng verwandt mit Herz und Seele, das kann man nicht so einfach trennen. Aber ja, hier steht auch Pneuma, mein Geist jubelt. Und ich habe mich immer gefragt, und das ist auch eine ganz wichtige Frage für uns, wenn Maria ihr Ja spricht, wo der Engel kommt und sagt praktisch, bist du dabei? Und sie sagt, ja, ich bin dabei. Wer sagt das? Sagt das der Heilige Geist in ihr und durch sie? Oder sagt sie das selber? Oder kann man vielleicht beides gar nicht mehr so trennen voneinander? Und ich würde das Letzte behaupten, ich würde sagen, der Geist Gottes wirkt unsere Freiheit, so dass wir in voller Freiheit das tun können, was er will, aber was wir dann auch selber wollen. Ein Beispiel, das ich auch schon öfter mal gebracht habe, wenn ihr ein Kind begleitet, das ein begabtes Kind ist, zum Beispiel im Bereich der Musik, ihr erkennt es, weil ihr das Kind gern habt, es singt manchmal ganz schön und dann klimpert es irgendwie rum und du denkst, ah, das stimmt ja sogar, was das Kind ist, es hat irgendwie musikalische Begabung wie der Herr Guder oder so. Und jetzt merkst du, wenn das Kind wirklich Klavier spielen lernt oder irgendwas anders, das wird dem bestimmt einmal Freude machen, weil ein Musikinstrument gut spielen können, das hat was mit meiner Lebensfreude zu tun, wenn ich das dann auch kann. So, aber jetzt bist du ein Pädagoge oder Pädagogin und sagst also wenn du mal wirklich spielen willst, dann musst üben. Und so wirklich gern üben tun die wenigsten Kinder. Ne? Das ist ja irgendwie manchmal ein Knochenjob und es ist ja Training und Disziplin und da hocken und die Fingerübungen machen und dann kommt der Lehrer und sagt, na Schmarrn, spiel's anders und so weiter. Das heißt, es hat auch für den Pädagogen eine gewisse, naja, man muss das Kind ein bisschen nötigen, ein bisschen da hinschieben. Ja? Und man muss immer austarieren, wann ist es zu viel, wann ist es zu locker, sondern dass das Kind irgendwie da reinkommt. So, jetzt ist meine These, du kannst, oder dein pädagogischer Akt, das, was du dem Kind geben willst, das kommt erst dann wirklich ins Ziel, wenn das Kind aus Freiheit ganz gern Klavier spielt. Dann ist dein pädagogischer Akt gelungen. Und jetzt kannst du dich fragen, die Tatsache, dass das Kind irgendwann dahin kommt und das Geschenk bekommt, ich liebe Klavierspielen und ich übe sogar gern. Ist das jetzt wirklich der Akt der Freiheit des Kindes? Oder ist das, was deine Liebe ihm getan hat? Und es ist beides. Weil die Liebe so wirkt, dass der andere in seine Freiheit findet. Das Kind wird sagen, ja, natürlich, ich bin ganz ich selbst. Und dann wird man fragen, ja, verdankst du das nicht alles deiner Mama oder deinem Musiklehrer oder so? Ja, irgendwie auch, ja. Klar. Also hier, der Geist Gottes wirkt, dass die Mutter Gottes Ja sagen kann. Ist das ganz der Akt des Geistes? Na klar, du bist voll der Gnade, sagt die Bibel. Alles wirkt Gott. Aber Gott wirkt so, dass der Mensch das in völliger Freiheit sagen kann. Ja, ich bin dabei. Nicht gezwungen. Da ist die lebendige Freiheit da, die deutlich macht, dass den Willen Gottes erfüllen keine Sklaverei bedeutet, sondern zutiefst Erfüllung dessen, was in mir liegt. Gott will das hervorbringen, was er in dir erkennt. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Also wir erkennen das bei allen großen Gestalten des Glaubens, bei den heiligen Männern und Frauen, die wir verehren. Da gibt es überhaupt keinen, der sagt, ich bin toll. Und endlich, ich habe es ja verdient, dass ich so ein toller Apostel werde. Paulus. Paulus sagt, ich bin der Allerletzte von allen. Ich bin die Missgeburt. Und trotzdem hat Gott mich gemeint. Ich habe vorher den Stephanus umbringen lassen. Abgründige Liebe. Auf die Niedrigkeit seines Knechtes Paulus hat er geschaut und hat ihn zum größten Apostel der Christenheit gemacht. Die Mutter Teresa, die durfte ich mal treffen. Die Mutter Teresa hat immer nur gesagt, ich bin höchstens das Kabel, er ist der Strom. Ich bin nur das Kabel, er ist der Strom. Also die wirklich großen Gestalten, die so nah am Licht leben, die wissen von innen her, ich bin ein Sünder. Die Mutter Gottes hat das irgendwie nicht, aber ich bin im Grunde nichts vor ihm, vor seiner Majestät, vor seiner Größe. So, und als solches liebt er mich und wirkt Großes an mir. Er, nicht ich. Also, ich habe jetzt hingeschrieben, glauben wir, dass wir vor ihm arm sind und niedrig sind und dass er diese Niedrigkeit erfüllen will, und habe das bezogen auf die Seligpreisung, die erste Seligpreisung, selig, die arm sind vor Gott. Das heißt, die sich da nicht irgendwie groß machen und sagen, also der Einzige, der es eigentlich verdient hat, dass du auf ihn schaust, bin ich. Um das geht es nicht. Wir sind Menschen, die Geschöpfe sind, und Gott liebt uns über alle Maßen. Und ich habe es deswegen auch, diese Seligpreisung, in der ersten Seligpreisung der Bergpredigt genannt, weil jetzt kommt in der nächsten Zeile, siehe von nun an, preisen mich selig alle Geschlechter. Und da steht auch das Wort Makariosin, und das ist Futur, mich werden selig preisen, und heißt wie Makarios, das ist das Wort in den Seligpreisungen, dass Maria selig ist, weil Gott sie angenommen hat in ihrer Niedrigkeit. Ich habe jetzt hier ein bisschen für unsere evangelischen Geschwister hingeschrieben, Maria werden alle Geschlechter selig preisen. Ein biblisches Argument, wenn ihr mal eins wissen wollt, wo eigentlich steht, dass wir die Mutter Gottes verehren sollen. Da steht's. Ja? Alle Geschlechter der Welt werden sie selig preisen. Wir können nachher diskutieren, wenn evangelische Geschwister hier sind, aber da steht's. Ja? Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Das hat mich erinnert an den Ignatius von Loyola. Das war der Gründer des Jesuitenordens in der Zeit der Reformation, in der Zeit der großen Unruhen, wo die Kirche so herausgefordert war von der Erneuerung. Ich glaube immer, das, was Martin Luther und die anderen Reformatoren an Guten im Sinn gehabt haben, das hat Ignatius von Loyola von innen für die Kirche mit seinem Jesuitenorden erwirkt. Also hat auch in gewisser Hinsicht seine Antwort gegeben. Und Ignatius hat gesagt, die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen. Leben wir so, dass wir sagen, Herr, ich will, dass in dem, was ich täglich mache, deinen Willen erfüllen. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Weil ich glaube, du kannst an mir Großes tun. Du denkst groß von mir. Und sein Name ist heilig. Ich habe hier mal an dieser Stelle das Vaterunser mit euch besprochen und habe euch gezeigt, dass im christlichen Beten, wenn das ein exemplarisches Gebet ist, das Vaterunser, es geht im Grunde immer an mit einem Gottesbezug. Vater unser, dein Name sei geheiligt, dein Reich komme, du bist der Allmächtige, vor dir beuge ich meine Knie. Und dann kommen erst die anderen Bitten und sowas. Maria auch, meine Seele preist die Größe des Herrn. Du bist Gott, ich bin klein vor dir und ich verehre dich und dein Name ist heilig. Geheiligt werde dein Name. Maria ist, reiht sich ein in das Gebet des Herrn gewissermaßen. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, haben wir gesungen, über alle, die ihn fürchten. Jetzt hat sie Angst vor Gott. Möglich, dass wir auch mal Angst haben vor Gott, ne? Wenn wir auch als Sünder vor ihn hinkommen und ihn in seiner Heiligkeit begegnen. Vielleicht habt ihr schon mal die Jesaja-Berufung gelesen, wo Jesaja am Anfang des Jesaja-Buches in den Himmel versetzt wird und er darf den Allmächtigen begegnen und denkt sich, ja, um Gottes Willen, ich bin ein Sünder und habe den Allmächtigen geschaut und das ist mein Todesurteil. Also ja, das ist eine Weise der Furcht, dann kommt der Engel mit der glühenden Kohle, berührt seine Lippen und das ist eine Art Sühne für seine Sünden. Also ja, es gibt diese Dimension. Ich habe manchmal so gesagt, stellt euch mal vor, da draußen wäre wirklich ein Erzengel im Nachbarraum, ja, und mit all seiner Mächtigkeit und Pracht. Und ihr würdet wissen, der erkennt mich, und zwar jetzt durch und durch. Ich gehe raus und sage, hallo, hier bin ich. Ja, also mir, ich hätte wahrscheinlich schon die Hosen voll. Ja, wenn ich nur dran denke, was ich manchmal jetzt die letzten Tage auch so gedacht habe oder so, ne? Wenn das alles offenbar würde, was ich gefühlt habe, es würde alles offenbar, ja, um Gottes Willen. Und da steht der Erzengel. Ja, aber der Erzengel ist im Verhältnis zum allmächtigen Gott, jetzt sagen wir mal, der Unterschied zwischen dem Erzengel und dem allmächtigen Gott ist viel, viel, viel größer als zwischen einem Regenwurm und einem Erzengel. Ja, also der ist noch viel, viel, viel größer, der allmächtige Gott. Und wir stehen vor ihm. So. Also ja, aber der Franz von Sales, ein großer Kirchenlehrer aus dem 17. Jahrhundert, hat mal gesagt, wir müssen Gott aus Liebe fürchten und nicht aus Furcht lieben. Wir müssen Gott aus Liebe fürchten. Warum? Die Liebe, die wirklich den anderen meint, findet in die Ehrfurcht vor dem anderen. Die Liebe, die den anderen meint und erkennt, findet in den Ehrfurcht, in die Ehrfurcht, auch in den Respekt voreinander. Wenn du wirklich das Geheimnis des Menschseins des anderen erkennst, wirst du auch ehrfürchtig und demütig vor ihm. Wenn du Gott liebst und realisierst, wer er ist, dann wirst du auch ehrfürchtig vor ihm. Und nicht umgekehrt, nicht ihn aus Furcht lieben und sagen, lieber Gott, ich habe so Angst vor dir, was muss ich denn alles machen, damit du irgendwie mich gut findest oder so. Ne? Wie kann ich, nee, das ist umgekehrt. Ne? Ich habe die Szene in der Offenbarung, die wir auch schon öfter mal besprochen haben, ganz am Anfang, der Johannes, der Lieblingsjünger, ist in den Tempel versetzt, also als alter Mann ist er verbannt auf Patmos, sagt unsere Tradition, und er wird in einer Vision in den Tempel versetzt und er sieht Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit. Augen wie Feuer, eine Stimme wie Rauschen vom Meereswogen. Und er sieht ihn, seinen, den er liebt. Und er fällt wie tot vor seine Füße. Und Jesus geht dann hin und sagt, fürchte dich nicht. Aber er sagt dann auch, ich bin das Alpha und das Omega. Alles in meiner Hand. Also Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Das Alte Testament sagt immer wieder, auch die Psalmen und die Weisheitsbücher, die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Warum? Ja, weil du dann dich nicht selber für den Größten hältst, sondern weißt, dass du von Gott abhängst und das, was an dir groß wird, wenn es denn sein soll, das wird dann womöglich gar nicht in den Augen Gottes groß, in den Augen der Welt groß, sondern nur in seinen Augen. Aber das macht er und das wirkt er durch seine Liebe. Und jetzt hat, wir haben vorhin gesungen und gelesen, er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Ich habe jetzt ein sehr plausibles Buch gelesen, wo jemand zeigen will, also die Zeitform, die da im Griechischen steht, ist ein sogenannter Aorist. Ahora steckt da drin. Das heißt, das ist eigentlich keine Zeit, eine zeitlose Zeit. Die normale Übersetzung des Aorist ist mit Vergangenheit. Und man kann das so machen, wie wir es jetzt in der Einheitsübersetzung gemacht haben, wie wir es auch gesungen haben. Ne? Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Aber ich habe eine plausible Übersetzung oder Erklärung gelesen, die sagt, das Lied reflektiert die gesamte Geschichte Israels auf Maria hin. Und deswegen ist es plausibler, das in der Vergangenheit zu übersetzen, ohne dass das, so wie wir es in der Einheitsübersetzung haben, falsch wäre. Man kann es auch, weil wenn Gott die Mächtigen mal vom Thron gestürzt hat und die Niedrigen erhöht hat, dann wird er das auch in Zukunft immer wieder so machen. Ja, das ist auch ein Muster, das da drin steckt. Aber es gibt eine plausible Erklärung, die sagt, das ist ja ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, in dieser Person, in dieser Frau, die singt es und versteht es auch, in mir erfüllt sich jetzt was, auf was mein ganzes Volk seine ganze Geschichte lang gewartet hat. Ja? Das heißt, er hat mit seinem Arm machtvolle Taten vollbracht, er hat zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Wir denken sofort an den Pharao, der durch machtvolle Taten Gottes gestürzt worden ist und das Volk ist befreit worden. Oder die Könige Og, den König von Bashan, Sion, den König der Amoriter. Er hat machtvolle Taten vollbracht in der Geschichte unseres Volkes. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Niedrigen erhöht. Die Josefs Geschichte, ja. Der Josef ist in der Zisterne und dann hockt er nachher beim Pharao im Knast und hat den Hals in Ketten. Und der Josef wird dann irgendwann der Chefverwalter vom Pharao und rettet sein Volk vor der Hungersnot. Also er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Niedrigen erhöht, zum Beispiel. Oder Judith und Esther, die zwei wunderbaren Frauen, die in der Bedrängnis, in der Niedrigkeit als Jüdinnen auch ihr Volk retten. Die eine haut dem Holofernes den Kopf ab und geht allein quasi in die Höhle des Löwen, die Judith. Die Hungernden hat er mit seinen Gaben beschenkt und die Reichen ließ er leer ausgehen. Da denkt Israel an die Speisung in der Wüste, auf der Wüstenwanderung. Wir haben Hunger, sie murren gegen Mose. Hätten wir doch in Ägypten hocken bleiben, dann hätten wir wenigstens irgendwie anständig gewürztes Essen gehabt mit Knoblauch und so. Und hier Manna und Wachteln in der Wüste und vertraut ihr mir. Oder die Reichen lässt er leer ausgehen, vor allem im Buch Daniel, die Könige Nebukadnezar und Belshazzar, die haben den Reichtum des Tempels von Israel zusammengerafft und bei sich und aus dem dann getrunken beim Festgelage, aus den Kelchen und so, die sie da aus dem Tempel geholt haben. Und dann kommt Daniel und prophezeit, du bist bald hinüber beim Belshazzar. Also die Reichen lässt er leer ausgehen. Er hat sich seines Knechtes Israel angenommen und an sein Erbarmen gedacht. Hier denkt Israel ziemlich sicher an die Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ganze Volk war über 70 Jahre oder 60 Jahre in Babylon, in der Sklaverei und irgendwann hat es heimkehren können, um den Tempel wieder aufzubauen und um wieder Israel am Wohnort seines Gottes zu sein. Er hat sich des Knechtes Israel angenommen. das er unseren Vätern verheißen hat. Hier ist interessant, dass auch die Einheitsübersetzung plötzlich wieder auf die Vergangenheitsform schaltet und in gewisser Weise das nicht so plausibel ist, wenn das alles im Präsentischen wäre, im Gegenwartsform. Das ist aber nur, wie gesagt, die Einheitsübersetzung, die wir singen, die ist nicht falsch, aber die Plausibilität ist höher aus meiner Sicht, wenn wir sagen, tatsächlich in Maria vollendet sich die ganze Heilsgeschichte Israels. Sie ist die Mutter des Glaubens gewissermaßen. Ja, Abraham ist der Vater des Glaubens am Anfang, dann geht Gott mit seinem Volk und da ist jetzt die Frau, die erwählt ist, den Erlöser zur Welt zu bringen. Das ist übrigens ganz wichtig, Maria war Jüdin, das ist uns hoffentlich allen klar. Ne? Josef war Jude, die Apostel waren Juden. Es gibt aus christlicher Sicht 0,0 Grund für Antisemitismus, auch wenn es das immer wieder gegeben hat. Aber Maria ist gewissermaßen die exemplarische Jüdin, ja? In der sich das vollendet. Die Glauben, wir als Glaubende, jetzt spreche ich wieder aus einer katholischen Perspektive, wir verehren sie als Anfang des neuen Lebens, als Anfang des neuen Bundes. Bis zu Johannes der Täufer, das ist noch irgendwie das Volk des alten Bundes und jetzt geht was Neues los. Und wenn ihr fragt, wer ist eigentlich der exemplarische Mensch, der heile Mensch schlechthin, dann antwortet die Kirche, natürlich Jesus, ne? Weil er ganz Mensch und ganz Gott war. Aber gibt es ein Geschöpf, das nicht das Privileg hat, Gott zu sein und trotzdem ganz Mensch ist? Dann sagt die Kirche, unsere Kirche, das ist die Mutter des Herrn. Der exemplarische Mensch, der durch und durch auf Gott bezogen ist. Ihr Leben, würde ich sagen, ist ganz Gebet. Und noch einmal, das bedeutet nicht, dass sie den ganzen Tag einen Rosenkranz betet, und nee, das ist eh nicht bei Maria, ne? Sondern sie ist mit ihrem ganzen Leben Bezogenheit auf Gott, Lobpreis Gottes, Liebe Gottes. Das ist ihr, und sie will im Grunde mit dieser ganzen Sendung auf nichts anderes hinweisen als auf ihren Sohn. Ja? Die Kirche glaubt, das ist ein schönes Bild, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die Kirche glaubt, dass es eine tiefe Identität gibt in der Frage, wer ist die Kirche, wer oder was ist die Kirche und wer oder was ist die Mutter Gottes. Warum gibt es die Identität? Naja, weil Kirche auch in der Schrift, in der Offenbarung bezeichnet wird als Wohnort Gottes unter den Menschen. Und wir müssen Wohnort Gottes nicht zuerst als Bauwerk sehen und auch nicht als Stadt, sondern personal. Gott wohnt in Personen. Und sie ist der ursprüngliche Wohnort Gottes in der Welt. Und warum hat sie ihren Mantel ausgebreitet über das Volk der Kirche? Naja, wenn ihr mal überlegt, es gibt sowas wie einen guten Geist in bestimmten Gruppen. Und es gibt einen schlechten Geist in bestimmten Gruppen. Jeder, der ein Lehrer ist und einmal vor eine Klasse hintritt, der weiß, na, das ist irgendwie eine ganz gute Truppe, die verstehen sich, die sind einigermaßen eins. Und dann gibt es irgendwie einen Sauhaufen oder einen Hühnerhaufen und du denkst, wie komme ich denn da durch? Ja? Ohne, dass der einzelne Schüler irgendwie schlecht wäre oder gut wäre. Aber du weißt, in Gruppen gibt es einen bestimmten Geist. Und im Grunde immer hängt es mit einem oder zwei Protagonisten zusammen, die den Laden zusammenhalten. Durch die Art, wie sie da sind. Ja? Jetzt, größere Liebesfähigkeit schafft den größeren Radius. Ja? In der Nähe der Mutter Gottes nimmst du teil an der Gruppe, die zu Jesus gehört. Anderes Beispiel, das das erklärt, ich war jetzt erst wieder in Turin zu Exerzitien, da ist mein Ordensvater, hat dort unser Werk angefangen, Don Bosco. Don Bosco war ein großer Jugendseelsorger und das Erste, was er gegründet hat, waren solche Oratorien, wie er das genannt hat. Und da konnten die Jungs alle kommen, Don Bosco hat mit Jungs gearbeitet, ne? Das war halt damals so. Und eigenartigerweise haben die das Gefühl gehabt, sie sind alle Freunde von Don Bosco und manchmal waren da 100 oder 200 da. Ja? Das heißt, er hat es geschafft durch seine Person, durch seine Liebesfähigkeit, durch seine Offenheit, waren die alle bei Don Bosco daheim und befreundet mit Don Bosco. Er hat den Raum eröffnet. Wenn ihr fragt, wer den Raum der Kirche eröffnet hat, mit seiner Antwort auf Jesus, dann glaubt unsere Kirche, das ist die Mutter Gottes. Insofern ist sie in gewisser Hinsicht die Kirche. Was bedeutet das praktisch für uns? Jetzt einfach ein paar, ich habe nur ein paar Aspekte zusammengetragen, das ist die letzte Folie für unser Beten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserem Beten immer demütig und wahrhaftig vor Gott kommen. Das heißt, biblisch gesprochen vielleicht arm im Herzen oder arm im Geist. Du bist Gott und ich nicht. Er ist der Herr und ich bin Gott sei Dank sein geliebtes Kind, obwohl ich es nicht mal verdient habe von mir her. Aber ich darf es glauben. Preisen wir Gott und danken ihm, dass er ist, wer er ist, und zwar immer. Ja? Kannst du Gott nur preisen, wenn bei dir alles toll ist? Oder kannst du auch Gott preisen, wenn dein Leben gerade ein Kreuz ist? Gott bleibt der Liebende. Gott hat dich nicht weniger lieb, wenn es dir gerade schlecht geht. Aber er kann dir zeigen, was in dem, wo es dir gerade schlecht geht, was darin liegen könnte, dass du auf ihn hin wachsen kannst, was dir zum Heil dient. Es gibt keine Situation deines Lebens, in der Gott nicht der Herr ist und sein will. Egal wie schlimm. Er ist der Herr. Und wir können ihn preisen. Stellen wir uns ihm zur Verfügung und bitten ihn, dass sein Wille geschehen möge. Also fangen wir unser Beten an. Macht es auch nicht immer, aber mir ist es da wieder neu aufgegangen. Herr, ich will, dass ich deinen Willen erfülle. Ein französischer Schriftsteller, fand ich wunderschön, hat mal geschrieben, Léon Blois hieß der, die einzige wirkliche Traurigkeit ist, dass wir keine Heiligen sind. Warum? Naja, wenn du wirklich ganz in Jesus verankert bist, dann ist egal, ob dich die Leute gerade gut finden oder schlecht, ob du gerade gesund oder krank bist, ob du Erfolg hast oder Misserfolg hast. Wenn du in Christus bist, ganz in Christus und von ihm erfüllt bist, dann das ist das einzige Ziel im Grunde unseres Lebens. Das ist der Fokus. Das andere ist dann auch ganz nett. Aber meine Lieben, wenn du mal ganz oben bist, ich verspreche dir, irgendwann bist du wieder unten. Ja, also selbst wenn du, weiß ich was, Angela Merkel ist jetzt schon 12 Jahre oder wie lange Bundeskanzlerin. Vielleicht ist es irgendwann nicht mehr und dann interessiert sich kein Mensch mehr für sie. Oder nur noch ein bisschen. Vielleicht bist du super stolz auf deine Gesundheit. Morgen bist du todkrank. So what? Wichtig im Leben ist, ob du zu Jesus gehörst. Denken wir immer wieder dankbar daran, das ist jetzt der Bezug auf Maria Preis, die Geschichte Israels und das Wirken Gottes in der Geschichte. Wenn es dir schlecht geht, darfst du auch immer wieder daran denken, wo es dir schon überall gut gegangen ist und wo du Freude daran hattest. Bitten wir, das ist jetzt wieder die katholische Geschichte, bitten wir sie um ihre Fürsprache für uns und unsere Anliegen. Wie kann man das verstehen? Wenn du zu einem Menschen gehst, den du bittest, bete für mich. Ich glaube, du gehst viel leichter zu jemandem, von dem du das Gefühl hast, er hat eine Gottesbeziehung. Er lebt mit Gott persönlich. Zu dem sagst du leichter, bete für mich, als zu irgendeinem Gauner oder jemandem, den du nicht kennst. Warum? Weil du den Eindruck hast, der lebt bei Gott und irgendwie kennt er ihn und irgendwie findet er vielleicht leichter sein Herz. Und Maria lebt bei Gott. Das heißt, du kannst natürlich und sollst auch direkt zu Jesus beten. Aber Gott will, dass wir auch füreinander und miteinander beten. Dass wir, die wir in der Gemeinschaft der Heiligen sind und zu der gehören, dass wir miteinander zu ihm beten. Wo 2 oder 3. Und Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Das heißt, unsere Freunde im Himmel gehören dazu. Ja? Es ist so die Frage, warum Fürbitte mit den Heiligen? Okay? und versuchen wir im inneren Frieden zu bleiben, egal was kommt. Also das habe ich von der Ikonografie von der Mutter Gottes, das berühmte Bild, wo sie auf der Schlange steht. Sie ist ganz im Frieden und bleibt im Frieden.